war schon ein brutal spezieller Moment. Also ich glaube, da hat jeder Gänsehaut gehabt und Tränen in den Augen.
Herzlich willkommen auf Sky Sport Austria, herzlich willkommen im Wiener Riesenrad. Heute sind wir wieder im Waggon 28 und sprechen über ein Thema, das ganz Österreich in seinen Bann gezogen hat. Die Europameisterschaft 2024. Das Nationalteam hat eine Fußball-Euphorie ausgelöst und es freut mich sehr, dass heute einer hier dabei ist, der dort am Platz gestanden ist. Und zwar der, der zwischen den Pfosten war. Patrick Penz, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sind heute in Wien. Wien kennen Sie nur zu gut von Ihrer Zeit bei der Wiener Austria. Schon hier angekommen oder im Kopf noch in Berlin?
Ja, ich muss sagen, die ersten Tage war es wirklich schwer, weil wir es alle uns einfach länger erhofft hätten und vorgestellt hätten, dass wir einfach in unserem Basecamp da, wo alles super war, wo wir alles gehabt haben, wo wir uns richtig wohlgefühlt haben und an nirgends wie so zu spüren war, dass wir alle nicht mehr miteinander kennen. Deswegen ist es wirklich jetzt auch noch richtig schade oder es tut noch ein bisschen weh, dass wir einfach schon heimfahren haben müssen nach dem Achtelfinale.
Unsere Gäste bringen ja immer drei Dinge mit von der Europameisterschaft, zwei Dinge hier, unter anderem eine Miniatur des EM-Balls und dann auch die Nationalteam-Dress. Jetzt hat das Nationalteam ganz Österreich in seinen Bann gezogen. Und es ist unglaublich gewesen, wie kollektiv auch dieser Schmerz war nach diesem Ausscheiden gegen die Türkei. Wie haben Sie als Team das verarbeitet?
Ich glaube, es war ähnlich, wie das ganze Österreich gespielt hat. Also bei uns hat es auch, ja, oder es war ein Riesenschmerz da einfach oder eine Riesenleere. Keiner hat gewusst, was er nach dem Spiel mit seiner Zeit jetzt so anfangen soll. Das war irgendwie ja, ganz ein komisches Gefühl. Ich habe das einen Monat davor leider schon erleben müssen mit der verlorenen Meisterschaft bei mir. Das war circa genau das gleiche Gefühl. Du hast einfach so eine Leere in dir, weil du einfach das andere manifestiert hast praktisch in deinem Kopf. Und na, wir kommen definitiv weiter. Und das war dann nicht der Fall. Und du weißt eigentlich dann gar nicht, was machen wir jetzt. Das war gar nicht der Plan. Und das Leben spielt dann manchmal einfach anders. Und jetzt im Nachhinein, sage ich mit ein bisschen Abstand jetzt schon, sage ich, okay, wahrscheinlich hat es so sein sollen einfach.
Woran würden Sie es festmachen jetzt im Nachhinein, dass es an diesem Tag nicht sein hat sollen?
Ich glaube, speziell gegen die Holländer haben wir heute halt eine mega Chancenverwertung an den Tag gelegt, wo man fast sagen muss, wir haben 4 Chancen gehabt und 3 Tore gemacht. Und das war halt gegen die Türkei dann ja nicht so richtig der Fall, wo es auch manchmal Tage gibt, dass du einfach merkst, ja, das kann es nicht sein, in der 4. Minute der Baumi, wo er die Mega-Chance hat, wo ein Fuß noch irgendwie eine hält und an einem anderen Tag fällt er vielleicht und solche Sachen, dass in der 5. Minute dann schon wieder eins ansteht. Und an dem Tag hast du das gemerkt halt, oder als Fußballer hast du oft so das Gefühl, okay, wir probieren alles, wir haben Chancen, aber irgendwie kriegen wir nicht drüber. Und ja, der Keeper dann von denen auch mit einer unglaublichen Parade in der letzten Sekunde vom Spiel, glaube ich. Und dann merkst du halt, okay, vielleicht hat es einfach nicht sein sollen jetzt in der Situation.
Nach diesem Tor in der 1. Minute, jetzt hat man dieses Gefühl gehabt, dass da so ein Aufschwung da ist und dann fällt so ein frühes Tor. Was geht da in den Spielern am Platz vor in so einer Situation?
Ich glaube, jeder hat auch gewusst, dass wir ganz klar die bessere Mannschaft sind und wenn wir unsere Leistung am Platz bringen, dass wir das Spiel auch noch 6-1 gewinnen können, wie es ja damals im März-Lehrgang der Fall war. Und deswegen, glaube ich, hat uns das gar nicht beeinflusst. Also mental.
War dieses März-Lehrgangsspiel ein Thema im Kopf auch vielleicht?
Nein, wir haben alle gewusst, oder Österreich hat zumindest gewusst, so haben wir das mitgekriegt, dass das 6-1 war und die haben vielleicht die Türkei ein bisschen zu locker genommen und haben gesagt, das ist ein Glückslos, aber ich glaube, bei einer Euro, wo jede Mannschaft sich das hart erarbeitet hat über die Quali, ist keine Mannschaft mehr einfach zu bespielen. Auch die Türkei, wo wir es im Freundschaftsspiel gehabt haben, ist das immer noch mal was anderes wie dann wirklich bei einer Euro und wir haben ganz genau gewusst, die sind gefährlich. Wir haben uns ja jedes Gruppenspiel angeschaut von einer davor, deswegen haben wir es auf keinen Fall unterschätzt und wir haben auch gewusst, dass im März einfach zu hoch war das Ergebnis und im Endeffekt war es jetzt zu ein Hattrick.
Beide Gegentore, und Sie haben gerade gesagt, waren gut vorbereitet auf die Türkei, waren aus Standards. Mhm. Sie wurden auch kritisiert für diese Gegentore. Jetzt im Nachhinein, mit ein bisschen Distanz, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Wie analysieren Sie die beiden Gegentore? Hätten Sie rausgehen müssen oder nicht?
Ja, ich liebe ja solche Diskussionen immer, weil ich bleibe da ganz bei mir immer, bei den Leuten, die mir nahe stehen, jetzt Dormer-Trainer und mit denen kommunizieren und bei den Medien. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber da ist ja immer eigene Sache. Ne? Also da wird ja geschrieben, was ja die Medien denken, für das richtig ist oder was sie für richtig halten.
Und deshalb frage ich Sie jetzt.
Genau.
Was
also,
sagen Sie?
Ich habe mir die Gegentore sicher oft angeschaut. Ich glaube, es war halt das erste speziell. Wir haben gewusst, dass ja, der Calhanoglu gesperrt ist, dass der Güler die wahrscheinlich schießen wird. Und man muss halt sagen, es waren dann in dem Spiel noch, ich glaube, zwei weitere Ecken, wo es nochmal Chancen gehabt haben, alles am ersten Pfosten, was wirklich, ja, was auch an dem Tag war, richtig gut geschossen hat. So ehrlich muss man auch sein dann. Und im Endeffekt ist es dann einfach zu einfach von uns, sei es von meiner Seite, dass ich sage, okay, ich muss einfach die Verteidiger dann unterstützen in solchen Duellen. Oder von den Spielern halt, wo sie jeder, glaube ich, nach dem Spiel dann Vorwürfe gemacht hat, was hätte ich besser machen können. Aber im Endeffekt danach ist es passiert. Man lernt aus den Situationen und man wird, glaube ich, wenn wir nochmal in so einer Situation sind, werden wir, glaube ich, nochmal weiter sein und nochmal reifer sein.
Es gab auch viel Lob ihnen gegenüber, dem gegenüber, wie sie auch das Spiel aufbauen. Das ist ja auch ihre große Stärke, muss man dazu sagen. Und was ganz viele über sie auch gesagt haben, war, mit wie viel Selbstvertrauen sie zu dieser Europameisterschaft gefahren sind. Was war es in ihnen, dass das auch ausgelöst hat?
Ich brich da die Sachen immer ganz gern richtig tief runter oder sage einfach, es ist ein normales Spiel, was 90 Minuten geht. Natürlich ist es einer der größten Bühnen, die man im Fußball haben kann. Und ich erinnere mich dann gern zurück, einfach vor 15, 20 Jahren, wo ich angefangen habe, auf der Wiesn Fußball zu spielen. Und da war immer der Traum von einem kleinen Buben natürlich, dass du auf so einer Bühne spielst. Und deswegen in dem Moment dann geht es, glaube ich, nicht so viel um Druck, sondern mehr ums Genießen und einfach zu zeigen, was man drauf hat oder vielleicht einfach. Ja, ein bisschen auf der Bühne sich zu präsentieren. Und im Vordergrund ist für mich natürlich gestanden, dass ich der Mannschaft noch einen Ausfall vom Gassi eine Sicherheit gebe und dass die wissen, okay, da hinten haben wir noch einen dabei, den können wir auch zu 100% vertrauen. Und vor 75.000 im Berliner Olympiastadion spielt man nicht jeden Tag. Deswegen war das einfach ein cooles Erlebnis jetzt im Nachhinein, ja.
Wenn Sie jetzt so an die Spiele zurückdenken, an die vier, die es gab, gab es besondere Momente, die Ihnen in Erinnerung bleiben?
Ich glaube, der Sieg gegen die Polen, das Olympiastadion, hat sich ein bisschen wieder heim angefühlt für uns, weil wir halt unser Basecamp dort gehabt haben. Und deswegen war die Anreise nicht lang. Wir haben einen Tag vorher ganz normal bei uns im Basecamp verbracht. Und es war irgendwie wie so ein Heimspiel. Plus die österreichischen Fans haben es ja auch so gestaltet, dass man sagen kann, der Support ist ja unglaublich. Gegen die Polen, gegen die Holländer war das schon magisch oder magische Abende, muss man schon sagen, ja.
Und dann dieser Moment, als man auch gemerkt hat, okay, wir sind Gruppenerster. Davor gab es ja so viele Stimmen, die gesagt haben, diese Gruppe eine der schwersten, wenn nicht sogar die schwerste am Papier. Dann macht man da einfach diesen ersten Platz. Frankreich, Niederlande, unfassbar. War das aber irgendwie auch was, wo man sich gedacht hat, als Mannschaft, ne, das war schon für uns klar, dass das möglich ist?
Ich glaube, unser Ziel war von Anfang an einfach, dass wir die Gruppen überstehen. Aber Gruppenerster ist schon Wahnsinn. Da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede, wie wir dann auch mit den Fans gestanden sind. Und ja, I am from Austria kommt danach halt im Stadion. Und das war schon ein brutal spezieller Moment, muss ich schon sagen. Also, ich glaube, da hat jeder Gänsehaut gehabt und Tränen in den Augen. Und man war stolz einfach, dass man an dem Abend Österreicher ist.
War da dann auch kurz dieser Moment, wo vielleicht auch ausgelöst wurde, es ist mehr möglich? Es ist vielleicht sogar was ganz, ganz Besonderes, Großes möglich?
Ja, natürlich. Ich glaube, jeder hat das so ein bisschen gewusst, dass wir als Kollektiv einfach überzeugen können bei der EM und richtig weit kommen können. Deswegen tut es ja umso mehr weh, dass im Achtelfinale dann schon Schluss war. Aber Fakt ist, dass wir einfach eine richtig coole Truppen sind und dass uns zum Glück nicht viele Spieler jetzt bei den nächsten Lehrgängen oder dann bei der WM-Quali dann wegfallen, sondern dass die Mannschaft im Großen und Ganzen eigentlich beisammen bleibt. Und wir hoffen natürlich alle, dass der Teamchef mit seinem Trainerteam auch bei uns bleibt, weil das einfach. Ich glaube, jeder Spieler denkt so, dass das ein Perfect Match einfach ist zwischen Mannschaft und Trainerteam.
Geben Sie uns ein bisschen einen Einblick in dieses Kollektiv. Wir haben das immer wieder gehört. Es ist bei Österreich fast mehr so, als würde man einer Clubmannschaft zuschauen, als einem Nationalteam. Das Kollektiv wurde immer wieder erwähnt. Aber was hat das ausgemacht?
Also es ist voll schwierig zu beschreiben, weil einfach die Chemie, auch wenn ein Neuer dazukommt, da ist ein Davids Rolle auch wieder Wahnsinn. David, Sabi, Marco, da könnt ihr jetzt die ganzen Führungsspieler außerheben. Die da einfach einen Mörderjob machen, was das Klima betrifft, einfach, dass jeder Spieler sofort wohlfühlt, der neu dazukommt. Und ja, ich kenne da wirklich jeden aus der Mannschaft außerheben, der dann das Gefühl gibt, dass du ja einfach die wieder heimfühlst.
David Alaba war ja ob seiner Verletzung mit dabei, um eben die Mannschaft zu unterstützen, auch mental und als Leader. Wie hat sich das dargestellt?
Ja, seine Rolle, ich glaube, der beste Spieler, den wir gehabt haben in Österreich und je haben werden wahrscheinlich, also am besten wird es nie geben. Und Alaba, was der für Erfahrung zum Teilen hat, ne? Und der hat ja solche Situationen schon tausendmal erlebt, glaube ich. So AKO-Spiele und so. Und man hat da, glaube ich, super gesehen, wie er danach damit umgegangen ist. Einfach die Spieler wieder aufbauen. Und ich kann das so schwer beschreiben, weil solche Charaktere gibt es im Fußball, glaube ich, nicht oft oder habe ich nicht oft gesehen, dass man trotz solchen Erfolg, was er hat, noch so normal bleiben kann. Und das ist schon eine ja, brutale Persönlichkeit.
Aber auch Ralf Rangnick ist eine brutale
Ja.
Persönlichkeit, wenn ich das so sagen darf. Was macht Ralf Rangnick aus?
Dass er einfach einen klaren Plan hat, dass sein Plan auf unser Spielermaterial halt perfekt passt, dass jeder versteht, was wir machen wollen. Und er bricht es einfach ganz ja, easy runter, dass jeder Spieler das wirklich versteht. Und als Persönlichkeit natürlich, dass er, ja, er weiß halt, wie man mit Spielern umgeht. Er fordert viel ein, aber wenn du was haben willst, kriegst du auch alles von ihm. Wenn du lieferst, das, was er haben will, dann kannst du auch alles haben von ihm.
Jetzt kommt die Nations League auf uns zu. Es kommt die Weltmeisterschaft in 2 Jahren. Ist die Vorfreude aufs Nationalteam jetzt gefühlt noch ein bisschen größer als normalerweise?
Ja, es hat sich schon so ein bisschen angefühlt, als wäre man Verein gewesen, eh, so wie es jeder öffentlich auch gesagt hat. Also, am Ende wollte keiner, glaube ich, zurück zum Verein eigentlich so richtig, weil das sich bei uns schon angefühlt hat wie ein Verein. Also, die Vorfreude ist brutal. Am liebsten würde ich den jetzt machen und wir sind wieder beieinander.
Was ist da alles möglich? Was ist auch bei der Weltmeisterschaft alles möglich? Geben Sie uns da noch ein bisschen einen Ausblick.
Ich glaube, in der Nations League speziell haben wir es ja gesehen, in der Gruppe A, wo wir davor waren, dass das die Gegner sind, wo wir uns halt messen wollen. Deswegen ist, glaube ich, sicher unser Ziel wieder, dass wir da wieder hinkommen und gegen solche Gegner wie Frankreich haben wir gehabt, Dänemark haben wir gehabt, Kroatien haben wir gehabt, dass wir gegen solche Gegner halt in der Nations League auch antreten, weil das sind halt super Vorbereitungen, speziell auf Quali-Spiele oder auf solche Turniere, wie wir jetzt gehabt haben. Wir wollen einfach oben mitspielen im Fußball, das ist ganz klar.
Wir haben heute sehr viel über die Europameisterschaft gesprochen, haben deshalb nicht Zeit, Ihre Karriere en Detail
Ja.
komplett aufzudröseln. Aber ich möchte so ein paar Dinge raussuchen. Bei der Wiener Austria unglaublich gespielt, dann zweimal zum Tormann der Saison gewählt worden. Es war 2021 und 2021-22 und dann sind Sie im Sommer 22 nach Frankreich gegangen. 7 Spiele haben Sie gespielt und dann wurden Sie auf die Bank verbannt. Wie haben Sie diese Zeit im Kopf? Wie sehr haben Sie es im Nachhinein vielleicht auch bereut, ins Ausland gegangen zu sein?
Ich habe den Schritt nie bereut, weil ich glaube, ich einfach so viele Sachen da mal ja, gelernt habe. Erstens eine neue Sprache, zweitens einfach das Niveau und drittens würde ich jetzt sagen, einfach dieses Durchbeißen und man sieht, wie schnell es im Ausland gehen kann, weil die österreichische Liga da einfach. Ja, die hat da keinen Stellenwert, die kennt eigentlich keiner. Da sagt jeder, was gibt es da für Mannschaften? Da gibt es da Wiener Derby, sage ich, ja, kennst du das? Nein. Ach so, da gibt es zwei Vereine in Wien. So in die Richtung wird das dann im Ausland irgendwie, oder die Leute kriegen das einfach nicht mit, was in der österreichischen Liga abgeht. Und deswegen startest du eigentlich bei null im Ausland und deswegen war das schon eine Herausforderung am Anfang und man sieht halt, wie schnell es geht. Eine Trainerentscheidung oder der Trainer ist leicht anzählt und ist schon der Keeperwechsel da.
Danach kam dann Bayer Leverkusen, da sind Sie aber auch klar hingegangen als Nummer 2. Wie war das alles psychisch für Sie zu der Zeit, dann auch halt zu einem Verein zu gehen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt auf die Bank, bewusst Deutsche Bundesliga, muss man auch dazu sagen. Wie war dieser Prozess? War da irgendwie vielleicht auch ein Aufgeben, hoffnungstechnisch, oder wie hat sich das angefühlt?
Ab dem Zeitpunkt Leverkusen war es eigentlich ja eher wieder eine Vorfreude, weil einfach das Trainingsniveau sau hoch war und wirklich du coole Typen kennenlernst, speziell jetzt, ja, wenn ich jetzt so Talente wie Flo Wirtz hernehme, wo einfach das Niveau brutal schon ist in jungen Jahren und wo du das einfach sehen kannst täglich am Trainingsplatz. Und da habe ich halt richtig viel rausgezogen. Auch vom Trainer, vom Schabi jetzt mit so einem Spieler ja, zusammenspielen, weil er ja im Training auch viel mitgemacht hat, muss man halt ehrlich sagen. Und er mal als Trainer zu haben, ist schon speziell und deswegen die Zeit war absolut cool und lehrreich, muss ich wirklich sagen. Und
Wobei das beste Jahr haben Sie ja verpasst, muss man sagen.
ja, das war leider ein bisschen ein Pech, ja. Also
Wären es noch blieben, wenn Sie es gewusst hätten?
DFB-Pokalsieger bin ich ja offiziell eigentlich.
Ja?
Weil das erste Spiel nur im Kader
Ja, na bitte.
war. Genau, aber ja, ich sag, für mich war es die beste Entscheidung, weil ich einfach gewusst habe, ich will eine Chance haben, dass ich die Europameisterschaft spielen kann. Und ich habe halt ziemlich sicher gewusst, dass ich auf der Bank bei Leverkusen nicht viel Chancen habe, dass ich die Euro spielen werde. Und im Endeffekt habe ich lieber jetzt die Euro gespielt, wie einen deutschen Meister und einen Pokal auf der Bank mitzunehmen, ja.
War unfassbar, oder? Am Ende macht dann doch alles Sinn. Ja?
Ja, es
Rentier
ist Wahnsinn.
jetzt, Stammkeeper, da auch jetzt gekauft worden, also
Ja,
Sieg verpflichtet.
das ist ja genau das, wo ich sage, die haben halt richtig viel Geld für mich in die Hand genommen, was ja sagt, wie sehr man die vertrauen und ja, was die von mir halten einfach, weil die Leute unterschätzen das immer, weil die halt einfach so viel Ablösesummen sehen, was im Umlauf sind für Spieler, aber für Torhüter ist der Markt halt ganz ein anderer und es wird einfach nicht für einen österreichischen Keeper so viel Geld ausgeben und deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, was die jetzt für mich da investiert haben, ja.
Und sie wurden dort jetzt auch verewigt, oder?
Ja, das ist Das hat so Tradition seit 1980 oder sowas, würde ich jetzt schätzen, dass die und die Stadion wohnt halt jeden Nationalteamspieler, der, wenn du aktuell bei Brøndby im Kader bist und du bestreitest in deiner Zeit beim Verein ein Nationalteamspiel, kommst du an die Wand und das ist halt sehr, sehr besonders, muss ich schon sagen, weil das halt für immer bleibt. Das heißt, egal ob ich jetzt in 30 Jahren mit meinen Kindern oder mit meinen Enkeln dann schon irgendwo zum Stadion hinspaziere, steht der Name noch immer drauf und das ist schon sehr cool.
Eine Sache, die natürlich immer wieder ein Thema ist bei Tormännern, vor allem auch immer mehr aufkommt, Patrick, Sie wissen, was jetzt kommt, ist die
Ja, ich liebe
Größe.
es.
Sie lieben dieses Thema.
Ja.
Und Sie sind nur 1,82 groß und trotzdem ein
So
großartiger
offiziell
Tormann.
1,82,9.
1,82,9
Das ist
ist,
das offiziell,
Entschuldigung.
deswegen rundet man um
Auf
einen Zentimeter auf.
1,83.
Korrekt.
Wie gehen Sie damit um? Können Sie es überhaupt noch hören?
Ich hör's gern, muss ich sagen, ja. Das Lustige ist halt, die Leute schnappen immer nur zu, wenn man mal was Negatives auf die Größe sagen kann. Wenn einmal was Positives zwecks der Größe passiert, wird das eigentlich als normal abgestempelt. Und deswegen mag ich es eigentlich ziemlich gern, weil ja, ich da nur drüber schmunzeln kann, weil halt der Jan Sommer Jahr für Jahr das Gegenteil beweist, weil jetzt David Raya nehme ich auch gern her von Arsenal das Gegenteil beweist mit 1,83 vielleicht auch oder 1,84. Und deswegen finde ich es einfach, ist es halt meine Angriffsfläche, würde ich jetzt einmal so sagen, wo die Leute halt drüber reden können und wenn sie halt was suchen, nehmen sie halt immer die Größe her. Aber das mag ich eigentlich ziemlich gern.
Sie sind ein sehr moderner Tormann. Diese spielerische Qualität kommt ja irgendwo auch daher, dass Sie gar nicht als Tormann begonnen haben. Ihr Papa hat Sie dann ein bisschen ins Tor
Ja.
verbannt, würde man sagen, war auch Tormann. Wieso sind Sie so gut am Fuß?
Ich glaube, es hat angefangen in der Salzburg Akademie, wo die Holländer noch ziemlich groß vertreten waren. Wie man weiß, die Holländer haben eine sehr gepflegte technische Schule und wir sind in der Jugend so ausgebildet worden. Also, wir haben immer unseren kleinen Boy, genau so einen, täglich in der Trainingstasche haben müssen und mit dem haben wir halt Fußball gespielt und Techniktraining gehabt. Und jetzt kommt mir das halt alles zugute.
Was Sie ausmacht, ist vor allem, dass Sie nicht nur fußballerisch großartig sind, ein toller Tormann sind, ob der Größe, sondern dass Sie meiner Meinung nach auch menschlich herausstechen mit Ihrer Art. Und Sie haben zwei Dinge mitgebracht, die ich jetzt kurz ansprechen möchte. Und ich möchte beginnen mit diesem Foto, das jetzt ein bisschen nichtssagend aussieht, wenn man es so sieht, wenn man aber die Geschichte dazu kennt, ein ganz besonderes Bild ist.
Ja, das war ein Heimspiel gegen am WRC, ich glaube im April 22, glaube ich, war es, wo ich halt einfach mal gesehen habe, wie eng der Fußball von Freude und Leid, einfach wie eng das beisammen ist. Es war 11 Meter für den WRC und ich habe den ersten pariert und den Nachschuss hat mein Verteidiger geklärt, genau sowas. Der ist aber einen Schritt zu früh reingelaufen. Das heißt, der Elfmeter ist wiederholt worden und den zweiten Elfmeter habe ich dann wiedergehalten und dann war halt alles ja auf Jubel und traumhaft. Das war dann auch eine Ecke. Ich habe den Ball dann, glaube ich, richtig so, ja, so Home-Run-mäßig rauspfeffert mit dem Fuß. Und der Marco, der Djuricin damals, hat das Kopfballduell verloren, glaube ich. Und danach ist der Teige genau nach dem verlorenen Kopfball von Marco und kommt vom Ball weggerutscht und ein WRC-Spieler ist ihm mit dem Knie ja seitlich auf den Kopf und der Teige war einfach kurz weg und wir wissen alle, was da passiert ist damals und deswegen war das schon so eine Szene, wo ich sage, beim Fußball, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ist einfach Freude und Leid so eng beieinander und das war schon sehr prägend und deswegen schätze ich auch so Momente jetzt, wenn ich Zeit außerhalb auch mit Freund ja, verbringen kann, weil ich einfach weiß, wie schnell es gehen kann im Leben.
Dann brauche ich zu dem, was jetzt kommt, gar nicht so viel sagen. Georg Teigl und Sie sind nämlich sehr gut befreundet. Und manchmal, aber nur manchmal, bringen wir kleine Überraschungen mit. Und heute habe ich eine.
Wirklich?
Hi, lieber Benzi. Wenn ihr an die denkt, dann sehe ich jemanden, der echt so viel erreicht hat in seiner Karriere. Jemand, der immer positiv ist. Unsere Zeit bei Austria war mega. Ich sehe dich voll gern. Vor allem jetzt geht es dir richtig, richtig gut mit deiner Verlobten, Anna, mit der Verena. Du hast riesen, riesen Glück, aber das hast du die Arbeit. Das Glück liegt da draußen, finde ich, und du hast das geholt. Wie du jeden Tag eigentlich immer an dir gearbeitet hast. Du hast halt immer dein Programm gemacht, das 10 Minuten Toujours, hast du das immer genannt. Hast mich gefragt, die Teige machen 10 Minuten Toujours.
Das ist
Das
gut.
ist witzig. Also ich hoffe, das machst du nach wie vor. Ich glaube, das macht dich stark. Ja.
Ja, magisch.
10 Minuten Toujours, also doch ein bisschen Französisch gelernt.
Ja, magisch. Ja, oui, je parle français, si. Hey.
Ah!
Ja, ich sag mal
Très
so,
bien!
ich habe mich wirklich reingesteigert in Französisch auch, weil es halt wichtig ist. Ich glaube, wenn du in ein neues Land kommst, dass du sofort adaptierst mit der Sprache, aber das hat irgendwie keiner so richtig appreciated. So. Aber danke für das Video. Das ist wirklich besonders.
Georg Teigl hat gerade gesagt, sie haben sich ihr Glück gearbeitet, hat unter anderem auch ihre Verlobte angesprochen. Verlobt seit dem Urlaub in Namibia. Wie wichtig ist Ihnen auch diese Verbindung zu Ihrer Freundin, zu Ihrer jetzt mittlerweile Verlobten?
Ich glaube, wir haben uns kennengelernt in einer Zeit, wo es sportlich nicht so gut gelaufen ist, wo sie eigentlich ja, sie im Fußball gar nicht auskennt hat und es wird halt immer besser. Sie lernt dazu, weil je mehr Spieler sie anschaut, aber ich mag ja das gern, wenn sie Personen einfach nicht auskennen mit Fußball, weil das halt echt cool ist. So ist keiner irgendwie voreingenommen von an und jeder schaut die halt normal an und nicht mit so einem anderen Blick. Den Blick, ja, kennt man einfach, wie dann oft Fußball angeschaut werden. Und ja, ich glaube, den ganzen Erfolg, den ich habe, den habe ich schon zu ganz großen Teil ihr auch zu verdanken, weil sie halt immer da ist, egal wo es hingegangen ist.
Also Namibia hat einen besonderen Platz in ihrem Herzen, nicht nur wegen dem Antrag, den sie dort ihrer Freundin mittlerweile Verlobten gemacht haben, sondern auch aus einem anderen Grund. Auch da haben sie eben ein Bild mitgebracht, das ihnen was bedeutet.
Ja, ich würde schon so in die Richtung jetzt ein bisschen auswählen, dass ich sage, wir Menschen müssen öfter mit kleineren Dingen einfach mal zufrieden sein. Wir wollen immer mehr Geld und wir schauen immer mehr auf materielle Sachen und Afrika holt dich da ein bisschen zurück wieder. Wenn du da hinfliegst, oder so war es bei uns zumindest, wirst du einfach komplett auf den Boden runtergeholt. Die Kinder sind höflich, freien sie, ich bin da laufen gegangen durch die Dörfer, die rennen an den Zaun, grüßen die und ich denke einfach, wir sollten ein bisschen mehr freundlich zueinander sein, einfach alle nicht so auf materielle Sachen schauen und jeden Menschen einfach so akzeptieren, wie er ist. Wir sind alle zum Glück in Österreich groß geworden und die Kinder unten kennen uns ja nur so. Und deswegen willst du einer einfach, weil es dir halt so gut gegangen ist in deiner Kindheit, willst du einer einfach was zurückgeben und es wäre schon für mich so ein Trauma, dass ich genau da an den Ort wieder runtergehe, weil halt die Leute einfach so besonders sind.
Und ein anderer Traum von Ihnen hat was mit Autos zu tun.
Ja, das war auch wieder jetzt, das war in unserer Austria-Zeit eben mit dem Teigi gemeinsam, war das auch so ein kleiner. Er hat mich so ein bisschen auf die Oldtimer-Schiene gebracht und da haben wir immer so ein bisschen rumgeflaxt, so dass wir gesagt haben, ja, eigentlich wäre es cool, wenn wir eine Autowerkstatt hätten gemeinsam. Das ist schon so ein kleiner Traum, ich weiß nicht, ob es noch war, aber eigentlich könnte er jetzt schon anfangen, so das ein bisschen aufzubauen. Ich will es nur mal so sagen in die Richtung, vielleicht sieht er das ja dann.
Und werden Sie alt bei Brøndby, bei der Wiener Austria oder in Salzburg, was Fußball betrifft?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, also. Ich glaube, mein Ziel ist definitiv, dass ich nochmal in eine Top-Liga wechsle. Ich habe einfach gespürt, dass für mich jetzt Brøndby der richtige Verein ist im Moment. Irgendwann will ich aber definitiv auch nochmal, das ist schon ein Wunsch, ne? Weil eben mein Verlobte auch nochmal in Wien wohnen will, weil sie die Stadt so liebt, würde ich schon ganz gern zu Wiener Austria nochmal zurück, ja?
Das heißt, ein Traum wäre dann wohin? Sprechen wir über Spanien, sprechen wir über Deutschland?
La Liga würde mich definitiv schon nochmal reizen, ja, weil einfach ihren Fußball cool finde und ich glaube, der würde auch super zu mir passen, deswegen.
Haben es mit David Alaba gesprochen.
Ja, das ist natürlich ein anderer Level wieder. Also viel drüber geht da, glaube ich, nicht.
Aber gab es einen Verein als Kind, wo Sie gesagt haben, da würde ich gerne mal spielen im Ausland?
Ja, Real ist halt
War es
Wahnsinn.
Real,
Ja,
okay.
Real. Und wenn du dann halt einen Spieler kennst von Real, dann musst du immer kurz zwicken, nur mal so, dass er eigentlich ja, bei Real Madrid spielt.
Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen zu dem Thema Fußballer sein und trotzdem so viel mitgeben können. Sind das auch Dinge, die Ihnen wichtig sind als Mensch, etwas, was Sie auch mitnehmen wollen in die Zukunft, was Sie sich behalten möchten?
Für mich ist einfach wichtig, dass ich gewisse Werte vertritt. Und
Die
das hab,
sind.
ja, ich habe halt in Frankreich gemerkt, dass das komplett andere Werte waren. Also für mich ist halt ganz wichtig, dass sich jeder Spieler einfach als Teil des Teams fühlt. Also ich will jetzt einfach nur ganz ein simples Beispiel. Es kommt einfach ein Spieler, der jetzt nicht die Sprache spricht, in den Raum.
So wie
Dann
Sie in
ist,
Frankreich?
genau, dann ist für mich klar, dass ich jetzt einfach auf die Sprache switch, die der auch versteht. Einfach, das sind die kleinen Sachen, aber dem gibt es halt viel, weil wenn du jetzt in einen Raum kommst, wo du einfach nichts verstehst von der Sprache, es reden zwei Spieler, automatisch hast du ein bisschen ein ungutes Gefühl. Und deswegen habe ich es immer so gehandhabt, auch bei der Austria habe ich gesagt, habe ich damals einige Fehler gemacht, dass viele englischsprachige Spieler waren und ich aber nicht auf Englisch durchgängig geredet habe. Und das würde ich jetzt zum Beispiel anders machen.
Ist das auch was, was Sie von Ihrer Familie gelernt haben?
Kann durchaus möglich sein, aber ich glaube, ich habe viel selbst auch schon gesehen in jungen Jahren, wo ich mit 16 nach Wien gegangen bin, allein. Hat mir ein Kollege, der jetzt auch noch in Wien lebt, Markus Stark, an die Hand genommen, der war damals schon 20, und hat mir einfach das Leben allein gezeigt. Und ich habe einfach viel Sachen schon in jungen Alter allein kennen müssen in so einer Stadt wie Wien. Und ich glaube, das hat mich schon richtig geprägt und ich würde es immer wieder so machen.
Und Ihr Papa war ja selbst Torwart, ist jetzt Torwarttrainer. War das für Sie immer einfach, irgendwie mit ihm als Papa?
Na, auf keinen Fall. Also ich glaube, als Trainer könnte ich ihn nie haben. Weil das einfach anders ist. Also, Man redet ja mit seinem Papa dann anders, man diskutiert öfter und ich glaube, das wird oft ausarten dann im Training. Also, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ihn habe und um seine Meinung immer. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam beim Verein sein würden, wird das auf keinen Fall funktionieren.
Ich schätze, die Unterstützung von ihren Eltern als auch von der Schwester war schon immer sehr groß, oder was das betrifft, was sie tun.
Absolut, da muss ich auch meiner Schwester dankbar sein, dass die schon, glaube ich, bei vielen Sachen zurückgesteckt hat. Weil ich halt immer im Vordergrund gestanden bin mit Fußball und deswegen muss ich da ihr auch dankbar sein, dass sie halt viele Sachen mitgemacht hat oder öfters einmal leider an zweiter Stelle gekommen ist, nur wegen dem Scheißfußball eigentlich.
Wenn Sie eine Sache irgendwie, wenn Sie zurück schon ändern könnten, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das würden Sie anders machen?
Ich glaube nicht, weil ich, das sage ich ja zu vielen jungen Torhütern, wenn mir die fragen, ja, und Fehler da und dies und das, und dann sage ich ja. Natürlich war es in der Situation dann vielleicht ein Fehler jetzt am Fußball oder du triffst irgendwo im normalen Leben eine Fehlentscheidung, aber du hast in der Situation einfach das Gefühl gehabt, dass das die richtige Entscheidung ist. Deswegen bereue ich ja gar nichts, was ich gemacht habe, weil in der Situation habe ich das einfach so gefühlt, dass ich das jetzt oder dass ich die Entscheidung so treffen muss. Und deswegen lerne ich nur aus den Fehlern, die ich gemacht habe, aber bereue eigentlich nichts.
Patrick, dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg. Sagen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir machen jetzt natürlich einen Eintrag in unser Gästebuch der Riesen. Wunderbar. Bitte schön.
Super. An. Ich muss so aufpassen, gell?
Als Linkshänder, dass man nichts verwischt.
So, dreimal. Perfekt. So.
So, das heißt.
An mein liebstes Sky-Team, vielen Dank für diese wunderbare Fahrt.
Patrick, dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Viel Erfolg weiterhin. Hoffentlich bis ganz bald wieder. Und auch an Sie, meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder im Waggon 28 vorbeischauen.